Herzlich willkommen zum Minimalismus-Podcast mit Daniel von Die Entdeckung der Schlichtheit, www.schlichtheit.com und Michael von www.minimalismus-leben.de.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur diesmal 15. Folge vom Minimalismus-Podcast. Heute dabei ist auch wieder der Michael und wir haben noch einen Gast, Michael, richtig?
Genau, und zwar haben wir heute Joachim dabei aus Berlin. Und ja, Joachim werdet ihr wahrscheinlich kennen aus dem Arte-Beitrag. Ja, Joachim, vielleicht stellst du dich mal vor, wer du bist, wo du herkommst und ja, fangen wir doch so einfach mal an.
Hallo, guten Morgen zusammen. Ja, wo ich herkomme, das ist jetzt aktuell Berlin, aber die meiste Zeit meines Lebens habe ich in der Nähe von Kassel verbracht. Wobei ich nicht sagen muss, das ist meine Heimat. Und was ich so mache, ich bin Rentner jetzt seit gut einem Jahr. Und was aktuell dran war, die letzten 2, 3, 4 Wochen, war einfach mal zu überlegen, wie geht Rentner sein oder wie geht alter Mensch, also alter jetzt im Anführungszeichen Mensch sein geht. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht die Lösung ist, einfach so das Arbeitsleben in diese Zeit, können ja durchaus so 2, 3, 4 Jahrzehnte sein. Meine Mutter ist 95 und folgt mir noch bei Twitter. Also wow. Ich habe da ein gutes Vorbild. Na, also ich habe mich einfach damit beschäftigt, wie möchte ich in die nächsten Jahrzehnten leben. Und da ist auch eben rausgekommen, ich gehe das Arbeitsleben, lasse ich nicht weiter wachsen, so in kreatives Hobby und in wie heißt das da, das Tun im sozialen Dienst, also diese Freiwilligendienst und sowas. Das will ich nicht ausschließen, aber nicht in dem Stil von und mit der Energie von Arbeit. Und habe festgestellt, hoppla, da gibt es wenig Kultur, vorgelebte Kultur. Das war ich sehr überrascht. Und das Zweite, was ich festgestellt habe, dass sich die Generationen verändert haben. Also dieses junge Generation, alte Generation, da ist was Neues im Spiel. Da ist nicht mehr die Weisheit in Anführungszeichen des Alters oder die Erfahrungsschatz des Alters. Das hat eine andere Qualität. Da bin ich also noch am Forschen und das ist so das, was mich gerade aktuell beschäftigt.
Ich glaube, das durchmengt sich auch immer ein bisschen mit dem Alter, was du jetzt gerade ansprachst. Also früher hat man vor Alten irgendwie Respekt gehabt, weil die eben halt das ganze Wissen mit sich rumgetragen haben. Und ich denke, heute ist das ein bisschen anders, oder wie siehst du das?
Genau das ist das, was ich damit meine. Nicht? Dieser Respekt oder dieses Zuhören von alten Menschen oder so, das löst sich auf. Mhm. Das löst sich auf. Und ich habe neulich mal ein Interview gehabt, auch zum Minimalismus mit Alterskultur to go. Mhm. Und da rutschte mir so dieses Wort raus, ich möchte wohlwollend mitlernen mit den jungen Generationen, oder? Habe ich dann erstmal eine Weile drüber nachgedacht, weil ich habe das nicht gedacht, das rutschte so. Mhm. Und da dachte ich, aber das ist es. Ich weiß es nicht mehr besser. Ich weiß nicht, wie es geht, sonst wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Und ich kann nur mitlernen. Und da ich in diesem Mitlernen auch noch ein Wohlwollen ausdrücke, einfach auch den jungen Menschen die Kraft geben, hey, du bist die nächste Generation, du bist die Zukunft. Und das signalisiere ich dir. Aber ich lerne mit, ich möchte wach bleiben, ich möchte einfach dranbleiben.
Also was ich wahnsinnig interessant finde, ist dieser Umbruch, wenn ich an die Generation meiner Großeltern denke, dann ist es so, dass die halt wirklich auch nicht mehr aktiv an vielen Dingen teilgenommen haben. Und Rentner heute sein heißt vielleicht auch Tennis spielen, heißt sich draußen treffen, also eine ganz, ganz aktive Kultur und ganz aktiv Leben noch gestalten. Und ich sag mal so, früher war es vielleicht auch anders, dass Rentner-Dasein auch ja eine andere Form vielleicht auch bedeutet hat.
Absolut, absolut. Das ist auch etwas, was genauso damit einfließt, wo ich denke, hey, aber wie sieht das Rentner-Dasein dann heute aus? Also nur diese Zeitbeschäftigung mit Tennis oder ich habe Bekannte, die sagen, wir haben jetzt schon jede Kreuzfahrtmöglichkeit mitgemacht. Wir wissen gar nicht mehr, wo wir noch hin wollen. Das ist für mich nicht Rentner sein. Das ist, ich habe genug Geld und ich habe genug Zeit, ich kann es irgendwie totschlagen, in Anführungszeichen. Aber das ist für mich nicht das Rentnersein.
Was denkst du denn darüber, dass ja in unserer Gesellschaft dann doch oft auch auf das Rentnersein gewartet wird? Also sprich mit irgendwelchen Dingen, die man tun möchte, Reisen oder dergleichen. Hast du das auch so getan oder warst du eigentlich schon immer der Aktivere?
Ich habe das auch getan und ich weiß auch ganz genau weshalb. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil ich in meinem Leben über 30 Jahre selbstständig war. In verschiedenen Bereichen. Also das längste waren wir 15 Jahre Energieberatung für Unternehmen. Mhm. Und ich habe in der Zeit, in den 30 Jahren, gelernt, mich zu verkaufen. Das heißt, ich musste mich immer irgendwie verstellen, in Anführungszeichen. Also irgendwie passend sein, damit ich Aufträge kriege. Mhm. Und deshalb war ich ganz froh, mit einer Mini-Rente dann irgendwann jenseits von diesem ich muss mich so verhalten, damit ich den Auftrag kriege, zu sein. Und deshalb habe ich auf die Rente gewartet.
Das war auch in der Freizeit so? Oder hatte ich die Arbeit so sehr im Privatleben dann ja mit eingenommen? Oder
weshalb war das so? Das verstehe ich jetzt nicht. Das klar. Oder andersrum, ich versuche es mal zu verstehen. Klar, das ist. Als Selbstständiger bist du selbst und ständig unterwegs. Mhm. Also da ist Freizeit und Wochenende und so. Die Vermischung ist nicht wirklich gegeben. Ist auch okay, wenn es Spaß macht, die Arbeit. Und so als Energieberater hat es auch wirklich Spaß gemacht. Verfließt das auch. Und das ist auch okay so. Aber dieses für Freizeit mich zu verstellen, nee, das war es nicht. Aber ich kann es nicht ausschließen, weil es einfach ein Teil von meinem Leben war. Mhm. Mich irgendwie anzupassen, deshalb kann ich es nicht ausschließen, dass ich dann einen Schalter umlegen konnte, so richtig. Nicht? Es war eben Teil. Und vielleicht ist es auch das, weshalb ich da eben wirklich jetzt 2-3 Wochen oder 4 Wochen sind, mich damit beschäftige, um das einfach mal rauszuspüren, was ist es.
Hast du früher auch schon in irgendeiner Weise minimalistisch gelebt, so wie heute, oder bist du erst später dazu gekommen?
Da das Thema mich jetzt auch eine Weile beschäftigt, habe ich fast das Gefühl, ich bin es von Anfang an. Also von so früh, auch in der Kindheit, kann ich schon entdecken, dass ich wenig Dinge und klar wollte. Und am liebsten irgendwelche Dinge, die sich multifunktional nutzen lassen. So dieses Taschenmesser aus der Schweiz. So richtig klar geworden ist es mir dann mal, das ist jetzt gut 35 Jahre her, als ich mit einem Mini umgezogen bin. Da hatte ich, aber das Größte, was in dem Mini drin war, war eigentlich die Pressluftflasche und den Bleigürtel und der Neoprenanzug von der Taucherausrüstung. Mhm. Alles, aber sonst waren noch Plätze. Ich könnte noch 2 Leute hätte mitnehmen können. Da ist mir erstmal dieser Geschmack so richtig klar geworden, wie angenehm es ist, wenig zu haben. Gut, das ging dann weiter, dass dann doch immer irgendwann mal eine Schlafcouch dazu kam oder ein Regal oder so. Es ging mal hoch und runter und dann habe ich mir auch Möbel selbst gebaut. Aber mehr als ein VW-Bus voll war es nie. Und seit gut 20 Jahren, vielleicht auch 18 Jahre oder so, das weiß ich nicht genau, kann ich halt mit einmal tragen umziehen. Jetzt in letzter Zeit mit Handgepäck. Nee, stimmt nicht. Ich habe ein Faltfahrrad, das passt nicht ins Handgepäck. Aber so einmal tragen, einmal die Treppe runter, mit der Straßenbahn umziehen, das habe ich so in gut 15, 20 Jahren irgendwo.
Schön.
Dieser Minimalismusbegriff heißt ja auch insgesamt weniger Teile besitzen. Es gibt ja so Studien, dass man sagt, so jeder Bundesbürger hat 10.000 Gegenstände oder Teile. Mhm. Ich sag mal, wenn du mit einem Mini umziehen konntest, dann trifft ja diese 10.000-Teile-Geschichte auf gar keinen Fall auf dich und dein Leben zu. Bevor wir dazu kommen, wie viele Teile du hast, wie reagiert denn dein Umfeld, also Freunde, Verwandtschaft, Bekannte, Familie, einfach darauf, dass du viel, viel weniger besitzt wie andere?
Das ist total spannend, diese Frage. Die meisten Freunde, die bewundern es und berichten mir ganz stolz, dass sie in einen oder anderen Schritt für sich unternommen haben. Also ich bin kein Anstoßer und ich bin auch kein Mensch, der sagt, mach mal so, sondern ich lebe es halt. Und dann passieren mir so Dinge, wie dass mir jemand erzählt und sagt, du, ich war mit meiner Frau einkaufen und wir hatten zwei Körbe voll bei IKEA vor der Kasse und dann guckt sie mich an und sagt, du hast mir doch von Joachim erzählt, brauchen wir das wirklich? Und dann sagt er, dann lassen wir die zwei Einkaufswagen da stehen, neben die Kinder, gehen mit denen oben ein Eis essen, weil die brauchten was und waren richtig glücklich. Und wenn ich dann solche Geschichten höre hinterherum, dann sage ich, mit dem Menschen habe ich eigentlich nie über Minimalismus geredet, sondern der kennt mich nur. Und so ein Echo, klasse, wunderbar. Das ist sowas, was ich liebe.
Also praktisch so das Beispiel durchs Vorleben. Also wirklich.
Genau. Ja. Genau. Und ich finde es ja klasse und ich bleibe auch bei diesem Minimalismus. Auch die Frage, was würdest du machen, wenn du jetzt 1 Million hättest oder so, nicht? Würde ich sagen, ich würde mir vielleicht das eine oder andere Edelteil von den Teilen, die ich habe, umtauschen. Also mir fällt da jetzt allerdings gerade gar nichts ein. Aber ich würde so bleiben, weil diese wenig Dinge mir einfach, ja, eben Zeit, deshalb vorhin auch mein Ergebnis aus diesen 4 Wochen ist so das Thema Zeit für dich. Ich kann Zeit verschenken, ich kann Zeit investieren, nur mit anderen Menschen zusammen sein, ohne dass mir selbst was verloren geht. Und ich spüre einfach Raum, ich spüre Fülle, ich spüre Leichtigkeit, Energie sparen im positiven Sinne, weil die Dinge, die ich früher oder die jeder Mensch hat, die muss er ja Energie aufwenden, A, um sie zu kaufen, B, um sie zu pflegen und das, was meistens vergessen, um sie zu entsorgen. Mhm. Ja. Ich habe viele Freunde, die sagen, Mensch, helf mir doch mal, die Dinge irgendwie wieder loszuwerden. Okay, manchmal tue ich es, manchmal nicht. Aber das wird oft vergessen, dieses wieder loswerden, dieses Entsorgen von den Teilen. Das ist manchmal energieaufwendiger, als ins Geschäft zu gehen und sich sowas zu holen.
Das auf jeden Fall. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich dann mal ausmiste oder wenn ich mal wieder Teile übrig habe, diese dann einfach loszuwerden. Also man will sie ja nicht einfach in den Mülleimer schmeißen, weil die meisten Sachen funktionieren ja noch irgendwie oder sind noch irgendwie zu gebrauchen. Und dann jemanden geeignetes dafür zu finden oder einen Abnehmer zu finden, der das dann auch noch gebrauchen kann, sodass es dann immer ein zweites Leben oder ein drittes Leben vielleicht sogar auch bekommt, das finde ich sehr, sehr schwierig und sehr, sehr zeitaufwendig vor allen Dingen.
Naja, mein Liebstes, was ich jetzt, weil es ja im Augenblick hauptsächlich um Bekleidung geht, ist dann die Secondhand-Läden, also die Humana und die anderen, also irgendwo. Da freue ich mich dann immer, wenn die Mitarbeiter dann strahlen, oh, schönes Teil, danke. Und irgendwann fühle ich mich einfach gut dabei, es jetzt weit so weitergegeben zu haben, ja.
Ja, ich finde ja immer ganz wichtig, dass man auch den Menschen mal sagt, okay, es gibt ja diese Altkleidercontainer, aber wenn man da mal genau drauf schaut, dann sind das teilweise Firmen, die gewerblich aufstellen und die Kleidung dann einfach schreddern und die wird dann weiterverarbeitet. Und ich finde es auch genau richtig, zu einer Kleiderkammer zu gehen und zu sagen, könnt ihr das gebrauchen? Und ja, das ist einfach auch ein ganz anderer Weg, anstatt die Dinge nur loszuwerden, sich zu überlegen, dass die wirklich nochmal ein zweites, drittes Leben bekommen und dass die anderen noch nutzen können. Ne?
Ich habe wo du das gerade sagst, fällt mir ein, vorletzte Documenta, da war ich noch in Kassel, da gab es eine Installation, wo ein Team so einen Container mal verfolgt hat, bis in die Mitte von Afrika.
Wow.
Dort wurden allerdings die Kleidung auch wieder verkauft. Aber der Weg dorthin war ziemlich abenteuerlich und bis dann plötzlich in so einer Wellblechhütte, sag ich mal, in Afrika dann plötzlich diese Kleider oder diese Sachen wieder auftauchten. Das war eine schöne Ausstellung und war auch mal so augenaufmachend, was aus diesem Container und was dabei passiert. Nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also das sollte man immer wieder anderen Leuten auch mal ins Bewusstsein rufen und ist toll, wenn es im Rahmen so einer Ausstellung passiert. Ich habe den Beitrag mit dir im Fernsehen gesehen und dann kam so diese Zahl 50 Gegenstände auf und ich habe gedacht, wow, also ich bin weit weg von diesen 50 Gegenständen, habe also hier noch auch einige Möbel stehen und auch wenn ich so an Unterlagen denke, aus der Ausbildung und sonst was. Und da habe ich mich gefragt, ja, was sind das für Gegenstände und Ja, also wie viel ist es dann wirklich? Ne?
Ja, ja, ja. Ich sage ja, es, diese Zahl, ich höre immer bei 50 auf zu zählen, weil ich dann stolpere, ob ich die Strümpfe einzeln oder paarweise zählen soll oder ob ich das Paket Tempo-Taschentücher, was da jetzt steht, einzeln, wegen mir die Taschentücher einzeln nehme oder das ganze Paket als eins nehme. Also das ist dann, das wird dann so irgendwie komisch. Aber ich kann dir einfach sagen, an Möbeln habe ich effektiv nur eine Hängematte und das ist die, die du auch in dem Beitrag davon Dreisat von in der Doku gesehen hast. Und dann als nächstes großes Gegenstand ist halt dieses Faltrad. Das nutze ich im Sommer riesig gerne. Berlin ist ja dafür bestens geeignet. Der Rest ist hauptsächlich Kleidung. Es gibt so einen Prä-Rucksack so aus Autoplane. Da passt auch alles rein. Und der ist ja im Handgepäck fähig. Und dann habe ich noch so eine kleine umhängende Tasche fürs iPad. Und naja, so Kleinigkeiten irgendwie wie Brille und Kugelschreiber und so. Gut. Das Netzteil zum Beispiel zähle ich jetzt auch nicht einzeln,
ja,
okay. Und das Ladekabel zum einzigen Dings ist. Aber irgendwo zwischen 50 und 70 pendelt das, je nachdem, ob Winter ist oder nicht. Und jetzt im Winter habe ich natürlich ein paar andere Schuhe, aber so um den Dreh rum.
Wie sieht das mit normalen alltäglichen Gegenständen aus, die man so braucht? Also du hast jetzt hauptsächlich Gegenstände benannt, die ja man über längere Zeit besitzt. Aber ich denke jetzt beispielsweise an sowas wie Drogerieartikel oder ja Küchenutensilien oder so. Wie sieht das da bei dir aus?
Ja, also Küchenutensilien gibt es einfach ein zusammenfaltbares, das habe ich immer aus dem japanischen Store gefunden, eine Müslischale. Die kann ich auch so zusammenquetschen, die ist aus Silikon, sodass es schon in die Tasche passt. Und so ein von einem Outdoor-Laden, so eine Löffel-Gabel-Kombination. Das ist für mein Müsli. Und an Müsli habe ich halt Fruchtsäfte und Obst und Müsli da. Es gibt auch eine Bitterschokolade und so eine Fruchtnussmischung. Das ist da. Hier in Berlin brauchst du. Ich koche eh ungern. Und hier in Berlin braucht man das auch nicht. Also in Berlin bin ich rund um die Uhr, wenn ich will, gut und preisgünstig versorgt. Das heißt also mein Müsli morgens und das war's. Und Waschmittel gibt's halt für meine Wäsche ein Waschmittel und dann eben was für Haar und Körper. Eine Tüte mit Kaisernatron, das ist mein Zahnputzzeug, was ich schon seit Jahren benutze, Zahnbürste natürlich. Und das war's dann. Wobei ich liebend gern noch was suche, wo ich Körper, Haar und Waschmittel in einem benutzen kann. Habe ich bisher nur im Bodyshop gefunden, aber es ist so extrem teuer, dass ich das nicht möchte. Aber wenn mir sowas begegnet, würde ich es nehmen. Nicht? Also das liebe ich dann, dass ich sage, okay, ich brauche keine zwei Teile, eine für Wäsche und eine für mich, an Seife oder an Waschmittel, sondern eben mit einem. Ganz früher gab es mal diese, ja, wie hieß die, Neutralseife, aber die gibt es auch nur noch in 5 Kilo so Eimerchen. Das ist mir einfach zu viel. Aber ich kann mich erinnern, das war gut für alles.
Also ich habe mal Waschmittel selber gemacht und das habe ich mit ganz normaler Kernseife auch gemacht. Also da war Kernseife drin und Waschsoda. Das war es eigentlich auch.
Das kann ich mir gut vorstellen, ja.
Also es ging auch sehr, sehr gut und ich habe da auch gar keine Probleme mit gehabt. War super einfach zu machen und hat getan, was es sollte. Und wie gesagt, die Kernseife könnte man ja auch theoretisch auch zum Waschen nehmen.
Ja, ja. Wobei, gebe ich dir recht, Kernseife ist ja auch ein gutes Mittel. Ich kenne das so von ganz früher. Wenn man so einen Splitter hatte in der Haut oder so, dann hat man den Finger in Kernseife gebadet. Mhm. Also so richtige konzentrierte Lösung. Und der kam dann raus, so ganz von alleine. Also das glaube ich. Aber Kernseife für die Haare geht nicht. Das gibt so ein komisches Verfilzungsgefühl. Also das passt nicht wirklich. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe alles Mögliche probiert schon, weil ich da auch gerne auf ein Universalmittel kommen kann und das würde ich dann auch nutzen.
Würdest du sagen, dass es heute einfacher oder schwieriger ist, minimalistisch zu leben, als im Vergleich zu, weiß ich, vor 10 oder 20 Jahren vielleicht?
Ah. Es gibt, vorhin hattest du die Frage gestellt, was mein Umfeld sagt. Meine Mutter konnte es lange null verstehen. Die hat dann gesagt, das hast du in dem Beitrag auch gehört, gesagt, so geht zu leben, nach dem Krieg mussten wir, aber ich will es ja freiwillig, das ist der Unterschied. Ne? Aber das hat sich seit der Sendung total geändert. Sie sagt, toll, also jetzt verstehe ich dich überhaupt erstmal wieder, wieder klasse. Ob es früher einfacher war oder Dings, ich glaube, in manche Dinge ist es einfacher. Wenn ich also zum Beispiel mein iPad anschaue, wo ich meine Musik drin habe, wo ich meine Bücher drin habe, wo ich meine eingescannten Dokumente drin habe, wo ich mit euch jetzt kommuniziere, ich habe auch kein Handy, wo ich mit der Welt verbunden bin oder sowas, das war früher einfach nicht in dieser Kompaktheit machbar. Also das würde ich einfach als sehr einfach machen.
Ich hake mal kurz ein. War es denn oder wäre es denn früher notwendig gewesen?
Also ja, zum Beispiel um Papier. Also okay, für Papier ja. Zum Beispiel. Nicht? Weil ich hab vielleicht jetzt so 5, 6 DIN A4 Blätter. Das ist immer so die letzten Rentenbescheide und so. Irgendwie die letzten Schreiben hebe ich auf in Papierform noch. Und früher habe ich wirklich einen Stapel gehabt, den ich dann irgendwie hatte zum Beispiel. Ne? Ja. Und der passt dann einfach dann auch nicht mehr, so ein Aktenordner passt dann auch nicht mehr ins Handgepäck rein oder so. Ja. Und das ist jetzt wirklich einfacher gewesen. Aber ansonsten Bekleidung oder so Lebensstil, würde ich sagen, da hat sich nicht wirklich was geändert.
Also ich frage deswegen, weil es gibt heutzutage viele Gegenstände und viele Produkte, die irgendwo kreiert worden sind, ohne ein bestimmtes Bedürfnis danach gehabt zu haben. Und früher gab es diese Produkte nicht, also brauchte man diese Sachen auch nicht. Beispielsweise wäre jetzt zum Beispiel so ein Handy. Ja, man konnte in eine Telefonzelle gehen und konnte dann irgendwie ein bisschen telefonieren, das war auch möglich. Und heute ist ja Handy eigentlich fast schon Standard, beziehungsweise ja ein Must-Have irgendwo. Und da dann irgendwie den Mittelweg zu finden, beziehungsweise zu sagen, das ist ein Produkt, das brauche ich nicht, aber das habe ich vielleicht. Also darauf zielte die Frage so ein bisschen ab.
Ja, da kann ich dir eine klare Antwort geben. Ich hätte vor 30 Jahren oder noch länger, hätte ich sowas riesig begrüßt. Ich will dir nur einfach ein Beispiel bringen. Ich bin 15 Jahre lang viel, viel mit dem Auto unterwegs gewesen. Wir waren jedes Jahr deutlich über 100.000 Kilometer. Mhm. Und das ging dann so, ich saß beim Kunden wegen mir am Montag, habe dann was mitgeschrieben, also irgendwas gemacht, bin am Wochenende nach Hause gekommen, habe das dann getippt, in die Post geschickt, zu der Firma geschickt, für die ich arbeite. Die haben das dann auch wieder weitergeschickt an den Kunden. Manchmal hatte der 2, 3 Wochen später dann letztlich die Antwort. Wenn ich das heute mir überlege, ich sitze bei dem, tippe in das iPad, habe es 2 Minuten später weggeschickt. Der Kunde kriegt einen Tag später wegen mir dann per PDF oder was auch immer ein Angebot, gehen wir nur einfach so raus. Das wäre eine riesen Erleichterung gewesen. Oder überhaupt unterwegs zu telefonieren und nicht an irgendeiner Tankstelle und dann überhöhte Gebühren für den Automaten zu zahlen. Oder unterwegs in die Telefonzelle und Wind und Wetter und sonst irgendwas zu Handy. Also das wäre eine riesen Erleichterung gewesen. Auch die Navigationsmöglichkeiten, die heute da wären. Nicht? Wie oft habe ich bei 150 die Karte neben mir so halb vors Lenkrad gehalten und habe so beim Fahren irgendwie reingeguckt. Klar, ich habe es gemacht, ist alles risikobehaftet gewesen, aber das wäre mit Navi simpler gewesen, einfacher und so. Also da sehe ich einen riesen Vorteil drin, wenn ich einfach in mein Berufsleben zurückgucke, dass ich, also von der Seite her, kann man diesen immer erreichbar oder diesen Geräten auch sehr was Positives abgewinnen, weil sie können das ganz erleichtern. Ja. Und ob ich dann jederzeit erreichbar bin oder mich davon versklaven lasse von den Geräten, das ist ja meine Entscheidung. Ich kann sie ausschalten. Also, ich muss ja nicht dauernd online sein und das Ganze. Also ich kann damit freier spielen, wenn ich will, ne?
Ja, also mir fällt jetzt beispielsweise so, dass das Beispiel ein Thema Fotos. Ich meine, mit dem iPad kann man ja auch Fotos machen.
Mache ich auch, ja.
Genau, sagst du, machst du auch. Aber Es ist ja so, dass heute da nicht 30 Fotos draufpassen, wie damals auf so einen Film. Und da hat man dann auf jedes Foto dann auch noch genau Acht gegeben. Sondern man kann ja heute draufhalten ohne Ende, sag ich mal. Und ich denke auch, selbst wenn man sich da zurückhält, dass man doch schon mehr Fotos besitzt oder hat, als es damals noch der Fall war. Und das ist dann wiederum die Kehrseite. Also diese Geräte ermöglichen auch Dinge, die darum wieder irgendwo zu Stress führen können. Und das finde ich immer sehr, sehr kritisch, gerade wenn man sagt, man hat so Multifunktionsgeräte wie heutzutage Handys oder iPads. Man kann auch viel Zeit da rein versenken, ohne dass es eigentlich sinnvoll wäre oder ob man es überhaupt will oder nicht. Das ist ja dann auch immer die Frage. Ne? Also ich meine, wie viele Leute laufen heute durch die Gegend und starren die ganze Zeit auf ihr Handy und gucken nicht mehr links und rechts. Und wenn man so fragt, ob sie das machen möchten, würden die meisten auch sagen, nee, eigentlich nicht, aber denen fällt es ja gar nicht mehr auf. Das sind dann so die Dinge, wo ich mich dann frage, okay, damals gab es diese Sachen nicht, war es vielleicht einfacher?
Das ist ein tolles Beispiel, weil ich habe früher auch gern fotografiert und da war es wirklich so, ein 36er Film drin, also 36 Bilder hast du überlegt, was du aufgenommen hast und hast du eins gemacht. Ich mache es heute genauso. Ich mache eine Aufnahme von einer Situation, Punkt, nichts mehr. Und ich habe auch nur noch Bilder, die im Schnitt 1,5 Jahre alt sind und das sind hier, weiß nicht, 150 oder so etwas. Die werden dann auch gelöscht hinterher. Und ich mache nur ein Bild von einer Situation, also was auch immer jetzt gerade da ist. Nicht? Ich mache nicht viele und suche mir dann das Beste aus, sondern eins fertig. Und wenn es schief war und schräg war, dann habe ich halt Pech gehabt. Also da bin ich auch total minimalistisch drin. Genauso wie ich kein Papier habe oder auch Dokumente oder Mails zum Beispiel oder sowas. Die sind, also Mails habe ich momentan 2 Jahre, aber das hat einen Grund. Normalerweise 1 Jahr lösche ich von hinten die Mails raus.
Also sammelst du auch gar nicht. Also hast du jetzt auch nicht, sag ich mal, die Fotos in der Dropbox liegen und die sind dann nur nicht mehr auf dem Gerät beispielsweise.
Nein, nix. Ich habe zwar die Dropbox auch im Betrieb, aber so nach und nach lösche ich da jetzt raus. Die sind da auch maximal 1,5 Jahre alt da drin.
Tut dir das weh? Also gerade bei Bildern beispielsweise. Ich meine, man hat ja einen bestimmten Grund, warum man dieses Foto aufnimmt. Tut es dir dann gar nicht weh, die Sachen dann nach einem Jahr zu löschen? Oder löscht du die ungesehen oder schaust du dir die nochmal an? Oder?
Gemischt. Ich sehe sie ja dann in dem Augenblick, wo ich sie lösche und erinnere mich daran. Habe ich keinen Schmerz oder sowas dabei. Im Gegenteil. Ich habe mich ja vor langer Zeit entschlossen, dass ich sage, Vergangenheit heißt vergangen und das Wort nehme ich wörtlich. Und ich lebe jetzt und die Zukunft ist das, was in fünf Sekunden oder in 5 Minuten passiert. Das heißt, meine Orientierung geht einfach nach vorne. Und ich gucke nicht auf die Vergangenheit. Deshalb möchte ich auch gar keine Erinnerungsstücke an das Vergangene haben. Als Erfahrungsschatz habe ich es ja sowieso im Kopf gespeichert. Das ist da, es ist wieder abrufbar. Ich muss es nicht irgendwie körperlich noch haben und muss es mich erinnern.
Also mit dem iPad oder Smartphone, das ist so eine lustige Geschichte, das mit meinem Vater passiert. Er macht manchmal, wenn er mit meiner Mutter unterwegs ist, ein Foto und schickt mir das dann per E-Mail und dann haben wir uns darüber unterhalten und dann sagt er, Mensch, ich mache ein Foto und ich schicke das weg, wo ich gerade bin und du bekommst das. Und dann habe ich ihm gesagt, pass mal auf, ich zeig dir mal Facebook und wir waren da gerade in einer Kneipe und haben ein Bier getrunken und ich habe ein Foto gemacht und dann hat er gesehen, wie innerhalb von 2-3 Minuten da dann Kommentare von Bekannten, die er auch kennt, die bei Facebook sind, da kamen und er war völlig fasziniert und sagte, boah, das ist ja alles noch schneller. Also das ist irgendwie interessant, das ist also das Schnelle kann man jetzt natürlich auch als negativ sehen irgendwann. Schnell und langsam, da kommt man wieder relativ schnell auf das Thema Zeit. Du hast ja jetzt viel Zeit als Rentner. Wie verbringst du deine Zeit? Also gehst du raus, triffst du dich mit Menschen, gehst du noch einer Beschäftigung nach in einer Form, dass du Minimalismus bei Leuten, mit Leuten darüber sprichst oder wie sieht so deine Woche aus?
Das hat sich in den letzten Wochen geändert, weil ich bin, in dem ersten Jahr bin ich immer wieder in solche Situationen gekommen, wo ich gedacht habe, oh, tolles Projekt, da mache ich mit. Oder ich habe selbst Ideen von Projekten, von Cycling. Also der Kopf ist immer wieder voll von Ideen. Hm. Und da dachte ich, mache ich, suche mir Menschen, die da mitmachen, gerne junge Menschen, damit ich es einfach nur irgendwann abgeben kann. Und habe gemerkt, hey, das ist dieses alte Muster. Das ist diese alte Jobidee dadurch. Und da bin ich gerade jetzt die letzten Wochen dabei und habe gesagt, nee, Muße, Gelassenheit, Zeit haben. Und damit die Zeit mir nicht, das, da lerne ich auch noch, damit es mir nicht langweilig wird, sage ich, okay, Zeit für dich. Und da passiert genau das, dass mich Menschen anrufen und sagen, hey, lass uns mal einen Kaffee trinken und erzähl mir mal was zum Minimalismus. Nach dem Film ist das zum Beispiel passiert. Oder mich haben jetzt unterwegs auf der Straße in Berlin, sprechen mich Menschen an, oh, ich habe sie doch in dieser Doku gesehen. Oder so ist es ganz klasse. Mit denen unterhalte ich mich auch eine halbe Stunde. Und das tut gut. Oder Freunde, und komm, lass uns einen Kaffee trinken gehen oder so. Also Zeit für dich meine ich jetzt wirklich da drin, dass ich sage, hey, ich habe Zeit für dich. Ich kann dir zuhören, ich kann dir helfen. Ich habe zum Beispiel noch Menschen, denen helfe ich mit Apple-Geräten. Also das mache ich schon ziemlich lange. Und wo ich sage, ja, ich komme vorbei, komm, dann gucken wir uns mal genau an. Die älteste Dame ist 79, die schreibt gerade noch in einem Buch auf einem Computer. Wow. Und ab und zu will sie aber auch mal Formatierungen und eine neue Seite einfügen, also solche Hintergrundsachen haben. Ja, sag ich, komm, mach einen Tee, ich komme vorbei und so. Ne? Das macht einfach Spaß, sowas zu tun. Und das Zweite, was ich genieße, ist diese Entdeckungsreisen. Also ich liebe ja neue Dinge. Ich gehe zum Beispiel liebend gern in die Abschlussausstellung von Hochschulen, Designhochschulen oder in diese Richtung und gucke mir die Dinge an. Mhm. Und kriegt manchmal Tränen in die Augen, was für tolle Sachen da sind. Und versuche manche Dinge auch zu begreifen oder zu verstehen, was ist die Idee dahinter und wie kann das gut funktionieren oder wie auch immer da drin. Und das ist zum Beispiel was ich absolut für mich genieße. Immer dieses Neue aufnehmen und es in mich lassen und zu lernen dabei jetzt einfach. An der Stelle. Oder ich gehe in die Bibliothek oder wie auch immer und hole mir mal irgendein Buch. Jetzt bin ich gerade mit Quanten beschäftigt oder Hirnforschung ist so ein Top-Hobby von mir, dass ich mich einfach mal hinsetze und dann wirklich mal so ein Buch durchblättere und querlese, um einfach immer wieder was Neues zu haben. Das macht mir einfach Spaß. Und da sehe ich auch meinen Weg in die Zukunft drin. Ich sage, ich möchte mich bewegen, ich möchte lernen und ich möchte es zeigen. Hm. Also jetzt zum Beispiel zeige ich mich einfach damit und so.
Du hattest gerade erwähnt, also die Bücherei kurz erwähnt. Was sind für dich so die wichtigsten Tools oder die wichtigsten Werkzeuge, um minimalistisch leben zu können? Also ich meine, du hast gerade dein iPad schon erwähnt, dass du das eben halt für sehr, sehr viele Dinge nutzt. Gibt es da sonst noch Dinge?
Kreativität. Nämlich plötzlich vor einer Situation zu stehen, etwas zu brauchen, vermutlich zu brauchen, was man normal so kaufen könnte, ist aber nicht zu haben. Und dann zu überlegen, wie löse ich denn das jetzt? Also mir fällt jetzt, was fällt mir jetzt gerade ein? Irgendwas. Fällt mir jetzt wirklich gerade nichts ein jetzt irgendwo. Aber das ist so ein Hobby, was ich liebend gern mache. Das habe ich früher auch schon als Maschinenbauer gemacht, dass ich dann plötzlich auf einer Baustelle war und irgendwas funktioniert nicht oder ich brauchte was oder so und es gab es einfach nicht. Weil abends spät war auch nicht mehr zu besorgen, was auch immer. Und dann eine Lösung zu finden, das provisorisch zu machen. Und dieses provisorisch kreativ zu verbinden, das ist, glaube ich, eine gute Qualität für Minimalismus noch, dass man eben weiß, ich muss dafür nichts haben oder nichts kaufen. Ich kann das umgehen, indem ich eine andere Kombination finde oder so etwas.
Wie gehst du
und dann mit? Eben solch...
Ja, bitte? Entschuldigung, bitte.
Nee, ich habe jetzt meinen Satz auch verloren.
Also, okay. Entschuldigung. Wie gehst du denn mit Wünschen um, die du hast? Ich meine, kommt ja immer wieder vor, dass man irgendwie was haben möchte oder dass man irgendwas machen möchte. Wie gehst du damit um? Nutzt du dann auch Kreativität und denkst dir dann was anderes aus, um es nicht zu kaufen? Oder kaufst du es dir dann, konsumierst es und gibst es dann wieder ab? Oder Wie sieht das aus?
Ja, das kenne ich eher selten, dass ich etwas kaufe, konsumiere und wieder abgebe. Das ist eher selten. Das Komische, dass die, also da ich jetzt schon 30 Jahre lang, sagen wir mal, aktiv so bin, ist das mit den Wünschen eigentlich null. Also ganz, ganz wenig, dass mir sowas begegnet. Und dann überlege ich gerade, wenn ich dann sowas sehe, dann denke ich einfach, wie kann ich denn sowas nutzen? Wozu brauche ich es wirklich? Wozu könnte ich es noch nutzen? Außer zu diesem, was es eigentlich gedacht ist oder so. Ne? Also ich habe jetzt neulich habe ich zum Beispiel eine Investition gemacht, und die ich nicht wirklich brauche, weil sie mir aber einfach Spaß gemacht hat. Und zwar so ein Wacker Wacker heißt das Teil. Das ist so ein Solarlader, der aber auch eine gute LED-Taschenlampe ist. Und gleichzeitig Ladegerät für mein iPad sein kann. Und das hängt jetzt zum Beispiel, in Berlin scheint gerade die Sonne, hängt jetzt am Fenster, und dann sehe ich diese grünen Leuchtdiode auf Flacken, das wird also aufgeladen. Und ich nutze das zum Teil abends so vorm Einschlafen noch als Licht oder hänge es ab und zu mal an das iPad. Aber im Prinzip brauchte ich es nicht. Also das war mein letztes, seit Jahren eigentlich mein letztes Gerät, wo ich gesagt habe, das leiste ich mir, weil es mir einfach von der Durchdachtheit der Funktion her Spaß gemacht hat. Und ich kann es für Licht und für Nachladen von iPad oder irgendwelchen anderen 5-Volt-Geräten, kann ich es halt nutzen. Ne? Das ist so die letzten Jahre das einzige Ding gewesen, wo ich gesagt habe, so zweifelhaft. Beim Faltfahrrad habe ich auch eine Weile gebraucht und habe gesagt, okay, aber Bewegung tut gut und ich brauche auch keine Monatskarte dann, und also schlage ich dazu. Aber es war auch eine längere Überlegung.
Wie sah denn dann der konkrete Schritt aus, dir das iPad zu kaufen? Ich meine, da muss ja auch irgendwo ein Bedürfnis gewesen sein. Vielleicht hast du dafür auch irgendwas, oder dass das iPad durch irgendwas ersetzt. Nee, andersrum. Etwas anderes für das iPad ersetzt. Wie war da der Entscheidungsprozess?
Ich nutze Apple seit 15 Jahren oder so. Und als dann das iPhone auf den Markt kam, hatte ich es einer von den allerersten. Ab 12 Uhr konnten wir es kriegen, und um 12.15 Uhr hatte ich es. Das war dann noch so mit Schlange stehen und allem drum und dran. Und dann habe ich mir gedacht, das Gerät ist genial. Das kann dein Laptop, ich habe also bisher nur Laptop-Geräte gehabt, also welche, die ich tragen konnte, das kann dein Laptop mal ersetzen. Aber das war mir zu klein im Bildschirm. Und als dann das iPad kam, war meine erste Entscheidung, das ist es jetzt. Laptop weg, also iPad, MacBook Air hatte ich, weg, das iPhone abgegeben und nur noch dieses iPad. Das allererste. Weil das war für mich die Kombination von all meinen Wünschen, die ich habe. Ich kann da drin zeichnen, ich kann da drin schreiben. Also all die Funktionen, die ich da aufgezählt habe, noch zusätzlich. Und dachte, wow, genau das ist es. Und das ist einfach die Folge von 15 Jahren Apple, weil meine Musik, meine Bücher und was auch immer, ist alles irgendwie in dem Apple-System gespeichert. Ich könnte jetzt gar nicht raus, ohne da jetzt 1000 Lieder irgendwie verloren zu haben. Klar könnte ich es jetzt auf eine CD mir speichern, und dann brauchte ich aber wieder ein Gerät, was CD lesen kann und. Ist mir alles zu aufwendig, also bleibe ich halt bei Apple. Und ich finde es auch klasse, es ist ein Produkt, was ich auch nach 2 Jahren mit einem guten Preis noch verkaufen kann. Da freue ich mich halt immer.
Also du hattest auch angesprochen, du hast von deinem Arbeitgeber und aus der Selbstständigkeit eine relativ kleine Rente. Jetzt hast du ja gesagt, deine Wünsche sind sehr klein oder wenn überhaupt relativ wenig vorhanden. Ich finde, Altersarmut ist in Deutschland ja ein riesengroßes Thema, und mir blutet immer so ein bisschen das Herz, wenn ich Menschen sehe im Alter, ja, ich sag mal über die 70, die wirklich jetzt das Rentendasein genießen könnten, und ich sehe die Flaschen sammeln, um mit ihren Enkeln, ich sag mal, jetzt ein Eis essen gehen zu können, dann denke ich mir immer, da läuft irgendwas falsch. Und aber ich sag mal, das Thema Geld, du musst dich ja bestimmt, oder im Vergleich zu dem, was du mal früher verdient hast du ja jetzt deutlich weniger. Wie gut kommst du damit zurecht, oder was würdest du anderen Menschen in einer ähnlichen Lebenssituation sagen, was können sie machen, um besser auszukommen damit?
Das ist eine heiße Frage. Ich habe viele Bekannte, die jetzt noch berufstätig sind, aber zum Beispiel Frauen ganz besonders, die auch irgendwo eine Rente unter der Grundsicherungsniveau haben. Ja. Die habe ich ja auch. Also hätte ich 560 Euro Rente, habe ich mir früher mal gesagt, das reicht. Nach den zwei Rentenkürzungen sind sie jetzt 560, aber ich bezahle über die Hälfte davon für Krankenkasse. Das ist ein Witz, ist das. Aber der Gesetzgeber hat das so vorgesehen, das heißt, ich komme automatisch in die Grundsicherung einfach da drin. Und das von Grundsicherung heißt eben halt 390 Euro plus Miete obendrauf. Wie damit leben? Ich komme gut damit zurecht. Das dürfte ich eigentlich gar nicht so laut sagen, weil es ist einfach zu wenig. Ich kann damit klarkommen. Und was ich für einen Rat geben könnte, das ist ganz schwierig, weil das mache ich ungern.
Ja, also ich denke mal, die Situation ist ja schwierig einfach, weil man möchte jetzt niemanden auf den Schlips treten, der jetzt wirklich an dem Minimum hängt, unverschuldet oder wie auch immer. Ich möchte auch gar nicht damit abzielen auf eine Diskussion als solches, dass man sagt, irgendwie, damit kann man auskommen, aber vielleicht so dieses, ich stecke so in der Situation, was für ein, zwei Tipps, wonach, was könnte ich machen, um damit besser umzugehen, ne? Also du hast ja angesprochen, du kochst relativ selten oder kaum und gehst dann viel raus essen. Also ich finde immer, Essen gehen ist teuer.
Ja, das ist aber in Berlin nicht unbedingt so.
Okay.
Also wenn ich eine Pizza für 2 Euro kriege, also eine Mini-Pizza, die oft sind groß sind, gehe ich nicht in ein Geschäft und hole mir für 1,80 eine vorgefrorene, die einen Hauch größer ist oder so. Es gibt hier wirklich Möglichkeiten. Das ist aber jetzt stadtabhängig. Also ich denke, außerhalb von Berlin oder in manchen Gebieten von Berlin läuft das nicht so.
Natürlich.
Das ist klar. Aber ich glaube, da liegt es nicht dran, was der Tipp sein kann. Der Tipp liegt einfach in der inneren Einstellung. Und wenn die in Richtung Minimalismus geht, und zwar nicht nur Minimalismus im Sinne von wenig Dingen, sondern Minimalismus von: ich habe Energie frei, weil ich eben so wenig Dinge habe. Aber ich habe Zeit, ich habe Möglichkeiten auf ganz anderem Gebiet. Ich kann mich mit mir selbst beschäftigen, ich kann lernen, ich kann unterwegs sein, ich kann mit Freunden unterwegs sein und. Diese Fülle auf der anderen Seite, die das ermöglicht, zu sehen, um daraus auch die Chance zu sehen, okay, das ist kein teures Engagement. Mit Menschen unterwegs sein, sich intensiv draußen hier in den vielen Parks in Berlin oder im Umfeld da durch die Natur zu gehen oder so, das ist kein intensives Engagement, aber es bietet doch die Möglichkeit oder die Fülle in sich selbst. Und ich glaube, da liegt der Wurm drin. Das war immer dieses Geld immer nur auf, was hat das für einen Kaufswert? Wir reden ja immer nur von Kaufen. Zum Beispiel Wachstum. Wenn ich das Wort Wachstum sage, dann meine ich das positiv. Ich sage gleich noch was dazu. Aber es wird sofort in Konsum gedacht und in materielle Dinge. Das ist schon so besetzt in der Richtung. Aber ich wünsche mir liebend gern Wachstum in Bildung, Wachstum in Kreativität, Wachstum in einem Miteinander, in Empathie zum Beispiel. Das sind alles Bereiche, wo ein riesiger Spektrum von Wachstum möglich ist. Aber wenn das Wort Wachstum fällt, denkt man sofort an Wirtschaftswachstum. Aber bitteschön, das ist doch nicht nur Wachstum. Nicht? Und ich glaube, den Menschen, die mit so wenig Geld auskommen müssen oder wollen, haben wir ja hier in Berlin auch so ein paar Null-Geld-Beispiele, das geht so um die innere Einstellung. Also auch mal umdenken, dass Wachsen oder sich beschäftigen oder Freude nicht nur immer was mit Geld zu tun hat oder mit Konsum. Das ist was von innen kommt. Und dann reicht plötzlich auch das Geld.
Ja, also ich hatte zuletzt, gab es bei Stern TV gab es einen Bericht, da wollten sie so was mit Minimalismus darstellen und haben eine Familie gezwungen, dass sich jeder 100 Teile aussucht und eine gewisse Zeit damit lebt. Das fand ich halt den komplett falschen Ansatz, weil ich sag mal, der Sinn oder das, was dahinter steckt, ist ja, du lässt Dinge freiwillig los Und du machst das nicht aus einem Zwang, dich zu beschränken, sondern weil du einfach mit weniger auskommen möchtest. Und ich finde, die Dinge, die dann am Ende übrig bleiben, die schätzt man auch viel mehr wert. Also ich meine, das ist jetzt, wenn dir jetzt jemand das iPad wegnehmen würde, dann ja, das wäre schon, okay, du könntest dir ein neues kaufen, du hast wahrscheinlich ein Online-Backup, aber erst im ersten Moment wäre das eine extreme Einschränkung für dich, ne?
Ja, würde ich so sehen, ja, ist klar, weil ich fokussiere natürlich ganz viel jetzt da drauf. Ne? Ja. Aber das, was du mir da gerade als Beispiel genannt hast, das hat mit Minimalismus nichts zu tun. Weil Minimalismus ist was Inneres. Das genau. ist was du fühlst. Und du fühlst nicht das Wenige, sondern du fühlst den Raum, der dadurch entsteht. Also Raum und Energie und Zeit oder sowas. Darum geht es doch. Minimalismus hat für mich das aus innen heraus zu spüren, ich möchte mich frei bewegen, und das weiß jeder, wenn er frei bewegt ist, muss er die Dinge, die um ihn drumherum sind, dass er sich die Arme wirbeln lassen kann und durchs Zimmer tanzen kann, muss er die Dinge, die da stören, weggeben. Punkt. Das ist frei. Und das ist für mich das, was Minimalismus eigentlich ausmacht, dass es immer auf die Dinge bezogen wird, ist eine Folge, aber durch unsere Kultur, Konsumkultur, Dingekultur natürlich im Vordergrund. Aber es hat wirklich nicht, ist nicht der Kern von Minimalismus. Als ich vor diesem Energieberaten oder auch da, habe ich auch schon minimalistisch gedacht, wenn ich so im Nachhinein denke, meine Maschinenkonstruktionen oder auch meine Konzepte, Energiekonzepte für Unternehmen, die waren alle minimalistisch, aber damit auch robust und strapazierfähig und effektiv. Ja. Also das sind auch minimalistische Ansätze im Denken, die aber auch aus dem Inneren kommen, die dann nach außen wirken.
Ja, ist so ein bisschen also, auch dieses, ich sag mal, diese, welche Qualität hat ein Produkt? Also wenn ich sehe, wie viele Elektronikgeräte heute mit extra Vorrichtungen bestückt werden, dass sie nach einer gewissen Zeit wirklich kaputt gehen. Das kann irgendwie bei der Waschmaschine ein Bauteil sein, was ganz einfach zu ersetzen ist, was aber dann niemand mehr so richtig ersetzt. Oder der DVD-Player, der einen Zähler eingebaut hat, wo dann irgendwas rausspringt und den dann ersetzt werden muss. Ich finde das also auch relativ furchtbar, weil ja, die Dinge landen auf dem Schrott, die müssen entsorgt werden und man muss was Neues kaufen und diese Berge werden immer größer. Und ich meine, jeder weiß, wie das früher mit einem Röhrenfernseher war, der hat halt einfach gehalten, ne? Und der war nicht nach 4 Jahren kaputt, sondern vielleicht nach 10, 15. Und ja, die Anreize werden immer größer oder werden immer mehr suggeriert, sich da das Größere, das Neue zu holen. Und ich finde es schade, dass man da nicht den Fokus ändert auf Dinge, wie jetzt zum Beispiel das Schweizer Taschenmesser, was du am Anfang angesprochen hast. Na, wenn man eins hat und hat ein gutes, dann, ja, das hält ja, also Jahrzehnte, sage ich mal.
Naja, ich habe jetzt keins, aber wo du das gerade sagst, fällt mir das auch auf einem ganz anderen Gebiet auf, dass ich mein erstes Auto war ein Käfer. Und da bin ich dann, habe ich irgendwo so für 10 Mark damals noch zwei Stutzen gekauft, die hat jemand zusammengeschweißt. Ich habe dann zwei Vergaser drauf gemacht, habe so lange geprüft und probiert, bis dann die Düsen richtig waren. Und dann bin ich zum TÜV, ach, haben die gesagt, ja, wir schreiben Ihnen 10% mehr Leistung zu. Dann hatte mein Käfer eben 33 PS statt 30. Aber da kannte ich das noch. Ich kannte noch jede Schraube an dem Auto im Prinzip. Und wenn ich heute in irgendein Auto gucke, ich habe mir jetzt den Tesla mal angeguckt in dem Laden, weil ich als Energieberater natürlich Elektroauto habe, da dachte ich, okay, da ist nichts mehr. Da ist nur noch Blackbox. Ich ahne nur, was da drin sein könnte, aber ich kann es nicht mal mehr erkennen. Und das ist so ein ähnliches Ding, wo einfach immer wieder mehr. Und ich habe seit gut 20 Jahren kein Auto mehr. Aber wenn mich jemand fragt, was würdest du denn für ein Auto haben wollen? Da fällt mir nur dieser Super 7 ein von Lotus, den es ja leider nicht mehr gibt. Und der wurde mal konstruiert, weil der Colin Chapman, der Konstrukteur, gesagt hat, ich möchte ein Auto haben, wo nur das wirklich Notwendige dran ist zum Fahren. Der hat dann Spiegel und Scheibenwischer dran machen müssen, weil der TÜV das wollte. Aber eigentlich sagt er, braucht man zum Fahren nicht wirklich einen Spiegel und einen Scheibenwischer. Und dann, das ist zum Beispiel auch was zu diesem passt, was du gerade gesagt hast, was einfach den Preis enorm hochbringt, weil zum Fahren brauchen wir eigentlich wirklich viel, viel weniger. Und das, was wir brauchen, was dann da diese Sache, die Autos auch heute so teuer machen und auch so aufwendig in der Inspektion und in der Reparatur oder fast unmöglich noch für einen ADAC-Menschen neben der Straßenseite da irgendwas zu reparieren. Das ist auch dieses immer mehr rein, nicht? So viel, wir haben ja heute mehr Kupfer da drin als ein anderes Thema.
Ja.
Aber da sehe ich das auch so da drin. Das ist immer dieses Mehr dazu, die noch eine Funktion und so weiter.
Ich hätte noch eine letzte Frage, und zwar, was würdest du jemandem raten, der jetzt vielleicht schon ausgemistet hat und sich immer weiter reduziert und eigentlich weitermachen möchte, eben halt in die Richtung gehen möchte, wie du eben halt auch lebst, also sprich mit sehr, sehr wenig Dingen, wenig beziehungsweise keine Möbel etc. Und was würdest du so einem Menschen raten, wenn er an seine Grenzen stößt und sich fragt, brauche ich dieses Teil wirklich, beispielsweise jetzt ein Bett? Ja, also ein Bett hat jeder, es steht immer rum, soll ich das jetzt abgeben oder nicht? Was würdest du so einem Menschen raten? Also
zu dem Bett kann man natürlich sagen, okay, gäbe es eine Chance, was Multifunktionales zu haben. Das heißt also eine Schlafcouch. Da gibt es ja auch total schöne Möglichkeiten, sodass es nicht, dass er nicht zwei Dinge braucht, die er abwechselnd benutzt, sondern dass er ein Ding hat, das er gemeinsam nutzen kann. Das waren früher so meine Überlegungen.
Ich denke aber nicht, dass derjenige das Bett dann abschaffen sollte, solange es noch gut ist. Oder wie siehst du das? Weil viele Dinge, die ich jetzt noch hier stehen habe, die sind einfach so, die sind noch da, die tun mir nicht weh. Ich möchte sie jetzt auch nicht abgeben, weil beispielsweise bei so einem Bett, das wird eh keiner mehr nehmen. Das wird also auf den Müll wandern. Warum sollte ich jetzt mein Bett abgeben, um mir vielleicht, keine Ahnung, einen japanischen Futon oder sowas zu kaufen? Obwohl es noch gut ist, obwohl es noch funktioniert.
Ich denke, das Argument, was du da sagst, ist absolut okay. Dann wüsste ich jetzt auch nichts. Ich habe in meinem Leben so gemerkt, dass ich manchmal diesen Schritt, etwas auch wegzugeben, zu verschenken, also so, dass es auch in gute Hände kommt, sag ich mal, um mir dann so eine Bettcouch zum Beispiel, bleiben wir einfach beim Bett, weil jetzt gerade irgendwie so ein Sitzmöbel auch angesagt, also notwendig war oder sowas. Also ich für mich kenne das, dass es mir gut tut, diesen Schritt etwas zu verschenken, gut tut, um dann sagen, und dann optimiere ich mich weiter.
Okay, also verschenken.
Das ist so mein Stil, aber das ist das Ding. Aber als du angefangen hattest mit der Frage, was könnte ich so einem Menschen, was der jetzt so viel hat und dann an seine Grenzen kommt, ich glaube, die Grenze gibt es dann auch nur noch in sich selbst, dass man dann sagt, okay, das Äußere habe ich erledigt, nämlich die vielen Dinge reduziert. Jetzt schaue ich mal, was auf der Innenseite dran ist. Es ist ja oft, dass es zusammenwirkt, aber jetzt mal ganz bewusst nach innen schauen, was macht das mit mir? Und oft erlebe ich dann Menschen, die dann anfangen, plötzlich tief durchzuatmen und spüren, oh ja, da ist ja Raum. Da ist ja Raum entstanden. Ach ja, den kann ich ja nutzen. Also das, was ich als Tipp gebe, ist, spür nach innen und sehe die Vorteile, den Erfolg, die Möglichkeitsraum, der da entsteht, da drin. So, das ist diese Ablenkung von der Fokus auf dieses Wenig in umgelenkt wird in die innere Fülle, die dabei möglich ist. Diesen Tipp würde ich einfach geben, weil es ist ein Hilfsmittel, im Außen zu reduzieren, aber da kommt man, wie eigentlich beim Konsum, man kommt da nie an irgendeinen Endpunkt, sondern es gibt nur den Raum, plötzlich innen die Fülle zu spüren. Und dieser Umkehrpunkt, der ist wichtig.
Okay, ja, schön.
Der ist wichtig, dieses Innenspürende sagen, ach, das Ding ist weg. Klar, das muss ich da mal wischen, aber plötzlich habe ich Raum, ich kann tanzen. Wunderbar, klasse. Einfach dieses das andere spüren, was dadurch entstanden ist.
Ja, jetzt, wir haben immer noch am Ende des Podcasts so eine kleine Kategorie, was wir als letztes losgeworden sind. Mhm. Ja, da bin ich jetzt total gespannt, weil bei der Anzahl der Gegenstände, die du hast, ist das wahrscheinlich länger her. Oder kannst du dich noch daran erinnern, was bei dir so das Letzte war an Dingen, die dann weggefallen sind?
Also gestern ist mir so ein Hüttenschlafsack, also so ein ganz dünner Schlafsack, der ist jetzt einfach nachts beim Rumdrehen, der war angerissen und ist dann total zerrissen. Den musste ich jetzt austauschen. Aber das ist nicht das, was du meinst, sondern du meinst etwas, das war ja nur ein Austausch zu dem, was weggegangen ist. Ja, das fällt mir ein, das war auch eine Schlafcouch, die ich vor ungefähr 3 Jahren weggegeben habe. Ich habe sie mir besorgt, weil ich bin nach Berlin gekommen und gleich eine Freundin kennengelernt, die sagte, aber du, ich möchte aber bei dir nicht in der Hängematte schlafen. Okay, da fiel mir nur eine Schlafcouch ein als Alternative. Und als die Beziehung dann nach 2 Jahren vorbei war, dann ging auch die Schlafcouch wieder weg. Aber die hatten eine junge Frau mit ihrem Freund, die kamen und waren begeistert und fanden es toll und genossen es und freuten sich und tanzten da drumherum. Und ich habe mich anstecken lassen und habe mich mitgefreut und habe gesagt, wow, genießt es, bye bye.
Ja, schön.
Es war einfach schön. Also das ist das, was mir jetzt gerade dazu einfällt, ja.
Das kenne ich auch, dass wenn man dann Sachen abgibt und sich Leute oder dass dann Leute abgibt, die sich dann sehr drüber freuen, dass es ein sehr, sehr schönes Gefühl ist.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Ja, Michael, was war es bei dir?
Ja, also bei mir ist jetzt ein konkreter Gegenstand, ist jetzt bei mir es nicht gewesen. Es war bei mir nochmal Kleidung. Also bei mir ist das so, bin so die letzten 10 Jahre gewichtsmäßig immer mal hin und her gesprungen. Und bei mir war jetzt einfach der Punkt, dass ich gesagt habe, ich habe da noch diese Kleidung im Schrank, die ist für, wenn ich da mal irgendwann wieder reinpasse. Und habe da jetzt einfach eine Entscheidung getroffen, okay, ich weiß nicht, wann dieser Zeitpunkt sein wird. Und habe dann da nochmal Kleidung weggegeben. Das war es jetzt so bei mir. Genau. Wie war es bei dir, Daniel? Was war das Letzte bei dir?
Also wir haben die letzte Podcast-Folge ja erst vor kurzem aufgenommen und ich kann mich jetzt gar nicht so wirklich an was erinnern, dass ich wirklich bewusst irgendwas ausgemistet habe. Bei mir geht es momentan eher umgekehrt. Ich versuche nichts wieder in mein Leben rein oder nicht mehr in mein Leben reinzuholen. Das ist ein bisschen schwierig, weil gerade vor Weihnachten beispielsweise bei Computerspielen ist es so, dass da die meisten Spiele rauskommen und ich dann doch schon ein bisschen interessiert bin. Aber ich habe mir einfach gesagt, nee, ich habe noch genug und ich brauche es nicht wirklich und ich kann es mir auch irgendwann mal holen. Du musst jetzt nicht dem Hype verfallen und das jetzt machen. Das ist zum Beispiel so ein Beispiel. Und eine andere Sache, mein Auto hatte nur Sommerreifen drauf und ich stand jetzt vor der Entscheidung, entweder kaufe ich mir jetzt Winterreifen oder aber nutze ich Allwetterreifen und ich habe mich dann dafür entschieden, Allwetterreifen zu nehmen. Die Sommerreifen, die ich jetzt noch habe, die habe ich jetzt noch mitgenommen, die gehen aber dann an jemanden weg, der eben halt die Reifen noch gebrauchen kann, weil da noch ziemlich viel Profil drauf ist. Und ja, ich habe jetzt eben halt ganz normale Allwetterreifen drauf und kann damit eben halt auch ohne Wechsel fahren. Und ja, das ist, also ich habe nicht 8 Reifen im Endeffekt, sondern nur 4. Und das ist mir persönlich eigentlich wichtig, weil so viel Schnee liegt hier im Ruhrgebiet nicht, dass man damit nicht fahren könnte. Und ja, das war es eher so bei mir.
Ja, Joachim, wir wollen uns noch wahnsinnig bei dir bedanken. Also es ist eine total interessante Folge geworden.
Auf jeden Fall.
Ja, also ich werde auf jeden Fall dich nochmal ansprechen, wenn ich im nächsten Jahr in Berlin bin. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir mal einen Kaffee trinken können.
Ach, liebend gern. Ich habe noch eine Bitte, und zwar, ihr hattet beim letzten Podcast was von Stammtischen gesagt. Ich hatte es ja auch schon mal probiert in Berlin. Mal,
genau.
Haben wir mal gemacht. Ich würde das gerne mal dann, wenn das Wetter sich ermöglicht, vielleicht im nächsten Jahr dann einen Spaziergang draus machen. Also einen Stammtisch-Spaziergang gibt es zwar nicht, aber sowas in der Richtung. Und dann habe ich nächstes Jahr vor, was ganz Minimalistisches zu machen und dann auch das zu begleiten, also mit Zeit für dich begleiten, und zwar den Weg des Jakobsweg zu gehen, weil das ist eine echte minimalistische Herausforderung. Ich habe den schon einmal gemacht in 2002 und würde mich freuen, wenn wir dann irgendwie über den Podcast oder über die Webseiten oder sowas da auch Menschen einladen, dabei zu sein.
Das können wir auf jeden Fall machen, klar.
Sehr gerne.
Kein Problem.
Super.
Ja, schön. Das machen wir.
Gut. Okay, dann bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich. Ich fand das Gespräch sehr, sehr motivierend, auch noch selbst mal viele Sachen nochmal zu überdenken und zu schauen, ob die Sachen wirklich notwendig sind. Also es hat mir jetzt auf jeden Fall was gebracht und vielen Dank dafür.
Ja, und wie gesagt, denkt an die Fülle, die dabei entstehen kann.
Mhm. Ja.
Ja, und ich auch ganz herzlichen Dank nach Richtung Westen hier. Und ich werde jetzt raus in die Sonne gehen und Berlin genießen.
Ja. Ja,
und auch Dank an euch nochmal ganz, ganz herzlich.
Ja, gerne. Tschüss.
Okay, tschüss.